Wenn ein Hund ein Verhaltensproblem in irgendeiner Aggressivitätsrichtung mitbringt, dann machen die das ja nicht, weil sie böse sind. Und dann kommt so ein altes, kleines Krepelchen zu mir und weiß überhaupt nicht mehr, was es machen soll. Der Tod an sich ist ja nur ein kleiner Zeitraum. Im allerbesten Fall habe ich einfach ein ganz normales Haustier, das halt einfach schon ein bisschen älter ist und vielleicht auch einfach ruhiger ist. Und ich kann das, glaube ich, gut von mir wegschieben, ohne dafür blind zu sein. Mhm. Während es mich aber im gleichen Moment total mitnimmt. Ich habe keine Ahnung, ob meine Tiere gerne bei mir sind. Ich glaube, wir kommen ganz gut klar.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Katerfrühstück, dem Gedankenpodcast für wilde Freigeister, kreative Leute und Menschen, denen das Temperament der Hochsensibilität innewohnt. Mein Name ist Kosch Wolf. Ich freue mich, einen Gast begrüßen zu können, der aus dem Bereich der Pflege der Vierfüßler kommt. Vier Pfoten sind ihre Passion und mein heutiger Gast dazu ist Marie Herbst. Marie nimmt sich seit vielen Jahren alter, kranker Tiere an, die zum Teil austherapiert sind oder niemand mehr will. Wie widmet man sich den Tieren? Wie geht es einem selbst? Und wie findet man auch den Abstand im Laufe der Zeit bei 24/7 mit den Tieren in der Beschäftigung? Wir beide kennen uns von der Fotografie und so fällt es uns erst mal leicht, einen guten Einstieg zu finden. Und bereits nach 4 Minuten bricht Marie das Eis und spricht ein Thema an, von dem ich nicht wusste, inwieweit ich dabei bereit bin, öffentlich zu sprechen. Doch hört selbst, ich wünsche euch nun viel Spaß mit meinem Gast, Marie Herbst.
Also ich finde gerade so die letzten Ergebnisse von dir, die sind so unglaublich toll teilweise.
Oh, danke.
Manche sind dabei, wo ich echt, das gehört einfach in irgendwelche Magazine.
Ich drucke auch aus zum Beispiel, ne? Falls ich dann mal umkippe oder so, ist dann irgendjemand sagt so, guck mal da, weil niemand guckt auf die Festplatte, es sei denn, du hast eine Stiftung vorher gegründet, die sich um den Nachlass kümmern, aber so Fame bin ich ja auch noch nicht.
Ich hatte immer das Gefühl, dass auch wenn wir zusammengearbeitet haben, dass wir einfach, im Vornherein haben wir so ein bisschen einen Plan gehabt. Und dann haben wir meistens irgendwas ganz anderes gemacht oder noch 30 andere Sachen dazu. Dieses kreative Aufarbeiten so ein bisschen mit dem Flow gehen, das fand ich immer krass bei dir.
Ja, das ist genau das, was ich auch liebe und was wir beide gut können.
Ich erinnere mich, wo wir schon mal hier waren und dann auf einmal mit der Farbe rum.
Ja.
Was ja gar nicht geplant war eigentlich.
Was für ein Ding, oder?
Ja.
Ja, da bist du auch speziell im Sinne, es gibt nicht viele, die wirklich Bock drauf haben. Es ist ja nicht so, des Zweckes wegen, du machst es ja, weil da ist ja auch eine Subebene, die irgendwie dich dazu bringt, das zu machen.
Ich finde das ganz spannend, so zu sehen, was ich mir in meinem Kopf vorstelle, sieht ja dann im Endeffekt, sieht das Ergebnis immer irgendwie anders aus, als ich mir das vorher vorgestellt habe.
Ja.
Geht dir ja wahrscheinlich ähnlich. Aber es kommen teilweise viel coolere Sachen dabei raus und Sachen, die ich auch noch gar nicht irgendwo anders gesehen habe.
Ich glaube, es sind 4 Jahre oder so, die wir uns kennen.
Ich glaube, du hast mich schon gewichtstechnisch so in einem krassen Auf und Ab gesehen. Wir kennen uns ja schon.
Ich habe dich in verschiedenen Phasen deines Lebens mitbekommen, auf jeden Fall.
Das ist spannend.
Schön.
Aber ist das bei dir auch gerade so, dass das so präsent ist? Ich höre das von so vielen Leuten, aber auch, weil ich halt natürlich viele Leute kenne, die in der gleichen Schiene unterwegs sind, dass gerade so Negativität und Tod und so, dass das ein ganz großes Thema ist.
Also bei mir ist es ja noch mal eine Kelle mehr, weil ich ja noch ein bisschen älter bin und bei mir die Einschläge auch hinzukommen. Oder eben die Heroes, die mich musikalisch begleitet haben, die sind irgendwie mittlerweile viele schon von uns gegangen. Und das ist ein großes Thema. Und es ist auch ein Thema, wie ich für mich mit mir damit umgehe. Also in dem Falle, ich habe manchmal auch so eine Idee darüber, dass es okay ist, wenn es dann jetzt passiert. Weil wenn ich über mein Leben nachdenke, kann ich sagen, ich habe echt gut und intensiv gelebt. Und klar gibt es immer was an Plänen, was du machen willst und kannst, aber ich bin mittig mit mir und ich bin so zufrieden, dass ich mir vorstellen kann, dass es auch okay ist. Ich kann loslassen.
Das ist ein ganz, ganz, ganz tolles Gefühl, oder?
Ja. Ich habe mich öfter mal beobachtet, indem, als ich das so gesagt habe, für mich, dachte so, machst du dir jetzt irgendwas vor? Ist das so eine Art Mantra oder ist so, ne? Aber nee, es ist so. Das kann man so aus der Entfernung gar nicht sagen. Auch wie man mit Tod umgeht, auch mit dem Tod von Familienangehörigen. Das erlebt man, wenn es dann soweit ist, wie man damit umgeht. Einen Plan gibt es da nicht.
Ich glaube, man kann versuchen, so ein bisschen Distanz zu bewahren. Ich glaube, das ist das Einzige, was man machen kann. Zumindest wenn es um Verwandte geht oder Freunde auch natürlich. Ich glaube, wenn man sich selbst in diese Situation hereinversetzen möchte, ich glaube, man kriegt automatisch Panik, egal in was für einer Lebenssituation man ist. Und ich kann das, glaube ich, gut von mir wegschieben, ohne dafür blind zu sein. Während es mich aber im gleichen Moment total mitnimmt, dass ich das wirklich jeden Tag sehe, auch bei meinen Tieren, in meinem Job. Also es ist ganz schwierig, da so eine gesunde Distanz zu wahren, glaube ich.
Die Frage, die ich mir gestellt habe, war ja auch, seitdem ich weiß, dass du dich mit Tierhospiz, kann man das so sagen?
Ich bin Hospizpflegestelle, nennt sich das. Also im Prinzip nehme ich eigentlich Tiere auf, von denen schon medizinisch klar ist, dass da nicht mehr so viel passiert.
Da habe ich mich irgendwann mal gefragt, wie man das schafft, auch weil es nimmt dich ja 24/7 ein, die Tiere sind ja bei dir, es sind also vier Pfotler, Hunde und Katzen, oder gibt es noch andere auch?
Ich hatte mal einen Hamster zwischendurch, das war es aber auch schon.
Also auch was mit vier Pfoten. Wie schafft man die Distanz zu bekommen? Weil man muss ja auch mal durchatmen, muss ja irgendwie auch mal schaffen, es muss auch mal um mich gehen.
Ich glaube, ganz viel hängt damit zusammen, dass ich das Leiden minimieren möchte. Der Tod an sich ist ja nur ein kleiner Zeitraum. Im allerbesten Fall habe ich einfach ein ganz normales Haustier, das halt einfach schon ein bisschen älter ist und vielleicht auch einfach ruhiger ist, was mir persönlich sehr entgegenkommt. Ich mag einfach einen ruhigen Haushalt und ruhige Tiere. Da spielt ja der Tod dann gar nicht so eine wahnsinnige Rolle bis zu dem Zeitpunkt, wo er dann wirklich eintritt. Und wenn man sich das so ein bisschen ins Gedächtnis ruft immer wieder, dass das wirklich nur dieser eine Moment ist und bis dahin wirklich alles schön sein kann,
beruhigt das. Bewusst schön, immer. weil man ja weiß, also beide Seiten, okay, das Tier hat ja offensichtlich nicht das Bewusstsein, aber ich sage das jetzt mal vielleicht in Verbindung mit, ja, ich habe auch irgendwas über Hospiz gesehen, eine Doku, wo es um die Begleitung von Menschen ging, in dem Blick darauf, dass es genau darum geht, eine schöne Zeit jetzt und hier zu haben. Und auch die Betroffenen haben es genauso gesehen, dass sie meinten, ja, sie wissen schon, das ist die Endstation, aber es ist keine Trauer. Sie genießen die Beschäftigung miteinander, sie genießen jeden Atemzug, jeden Morgen, den sie erwachen. Und da ist nur mein Blick nochmal drauf, umso schöner, wenn man das aus der Bewertung oder dem Mitnehmen, wenn ich das so sehe und höre, ins gesunde Leben mitnimmt.
Ja,
so, auf jeden Fall. Das war für mich jetzt auch eine Lektion über die letzten Jahre, mich versuchen, mehr mittig zu bekommen. Klingt immer so plakativ und so, aber den Tag wirklich zu feiern. Und wenn es nur Momente sind, man kann ja nicht die 10-12 Stunden, die man wach ist, durchfeiern. Kann man schon, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. Ja. Dass man das einfach abfeiert, dass man irgendwie jetzt und hier ist und das ist dein Moment.
Ja, ich glaube, es geht ganz viel darum, dass wir ein bisschen unsere Einstellung dazu ändern müssen, was den Tod im Allgemeinen angeht. Wir fixieren uns immer sehr darauf, wenn wir wissen, okay, jemand liegt im Sterben, jemandem geht's nicht gut oder mein Haustier ist schon sehr, sehr alt, es wird nicht mehr so lange leben. Dann fixieren wir uns so auf diesen einen Moment und machen uns selber so viel Stress, dass wir an nichts anderes mehr denken und überhaupt nicht mehr genießen können. Während man auch einfach das ein bisschen aus einer anderen Perspektive betrachten könnte. Ich habe mir ein bisschen angewöhnt, das mit einem Urlaub zu vergleichen. Ich gehe wahnsinnig gerne in Urlaub. Ich weiß, das ist nicht für immer.
Ja.
Aber die Zeit, in der ich da bin, verbringe ich doch trotzdem gerne in meinem Urlaub.
Dass das Leben eine Reise ist, das knüpft daran sicher an, ne? Und dass die auch irgendwann.
Dass es auch einfach irgendwann vorbei ist und man dann wieder zurück.
Warum glaubst du, ist es so, dass Menschen so große Angst vor dem Tod haben, vor dem Wegsein? Denn es geht ja gar nicht um die
Art. Ich glaube, es geht vielmehr um das Leiden davor.
Doch, ja.
Ich glaube schon. Primär um das Leiden der Hinterbliebenen. Ich glaube, viele Leute machen sich selbst, wenn es um den eigenen Tod geht, viel mehr Gedanken darum, was mit ihren Angehörigen passiert, was mit ihren Freunden passiert, als was mit ihnen selbst passiert. Und natürlich hat jeder irgendwo Angst vor Schmerzen und vor Leiden und davor, dass einem nicht mehr geholfen werden kann, wenn man eigentlich noch nicht bereit dafür ist. Ich glaube, das ist die größte Panik, die man hat.
Was war denn erste Berührung zum Thema Tierbegleitung? Oder wie können wir das nennen? Ich glaube, Tierschutz ist jetzt nicht das richtige Wort dafür.
Es ist auch keine richtige Sterbebegleitung. Im Endeffekt habe ich einfach nur Haustiere, die alt sind.
Die im anderen Falle ihr Dasein wo fristen würden, wenn es nicht Leute
in
gäbe?
In der Regel im Tierheim. Oder einfach gar nicht mehr.
Das heißt, also oft, denen würde dann der Gnadenstoß gegeben werden.
Genau.
Oder?
Also nicht, weil sie niemanden finden würden oder sowas, sondern ja, eher, weil sie es einfach nicht verkraften würden, wenn sie einfach keinen zu Hause hätten. Ich habe ganz oft Tiere, die wirklich schon immens alt sind, gerade Katzen, die dann teilweise über 20 sind, die kommen zu mir und haben aber 20 Jahre in einer Wohnung gelebt. Hm. Mit den gleichen Leuten, in der immer gleichen Wohnung, mit dem immer gleichen Tagesablauf. Dann sterben die Besitzer oder kommen ins Heim oder sind im Krankenhaus. Und dann kommt so ein altes, kleines Krepelchen zu mir und weiß überhaupt nicht mehr, was es machen soll. Mhm. Also diese Tiere sterben tatsächlich meistens auch sehr schnell.
Was war denn eigentlich der Grund dafür, dass du Tiere bei dir aufgenommen hast? Denn du hast ja damals noch nicht im Tierheim gearbeitet, oder?
Ich wollte eigentlich nur ein Haustier haben. Ich wollte eine Katze haben, die schon was älter ist, weil ich mir nicht so richtig im Klaren war, wo mich selber die Reise hinführt, was ich beruflich machen möchte, wie ich finanziell dastehen werde. Ich wollte einfach keinen 20 Jahre langen verbindlichen Vertrag eingehen.
Ah, okay, okay.
Es war eigentlich relativ egoistisch am Anfang. Ja. Und dann dachte ich, naja, erstmal eine ältere Katze, die dann vielleicht noch 2, 3, 4, 5 Jahre lebt. Und so kam es, dass ich einen älteren Kater adoptiert habe, der leider schon nach 2 Wochen gestorben ist.
Okay. Mhm. Also du bist ja im Grunde dann schon mit dem Weg konfrontiert worden in der ersten Phase, dass du wusstest, was auf dich zukommen kann oder
also
auf euch
beide.
Also
es war mir gar nicht so klar damals. Mhm. Das war einfach so. Ich wollte einen älteren Kater haben. Der war auch noch nicht so alt und er wirkte auch relativ fit. Der war halt leider doch sehr krank.
Mhm. Ja, wir dürfen nicht vergessen, der ist ja im Umfeld aufgewachsen und hat 20 Jahre woanders gelebt wahrscheinlich.
Der war auch sehr, sehr lange im Tierheim, muss man sagen. Der war wirklich schon sehr institutionalisiert, sehr ruhig, älter, aber auch nicht super alt. Also es hätte auch definitiv, wenn er gesund gewesen wäre, hätte ich den noch ein paar Jahre gehabt, dann hätte ich den vielleicht jetzt noch.
Oh, ja.
Jedenfalls ist der dann gestorben und dann hat mich die Dame, die mir den Kater damals vermittelt hat, gefragt, ob ich das wieder machen würde, ob ich mir nochmal so ein altes oder auch ein krankes Tier holen würde. Ja. Und dann gab es so ein paar Faktoren, die mich so genervt haben an anderen Menschen einfach, an der Einstellung der Menschen. Ich immer mitbekommen habe, dass so viele Leute sagen, sie würden das so gerne machen, aber es nie tun. Dass so viele Leute da schon sagen, ja, ich finde das total toll, aber ich könnte das nicht. Mhm. Doch, ganz viele Leute könnten. Es ist nicht so wahnsinnig schlimm. Ich verstehe durchaus, dass das Belastung ist für manche Menschen, die noch sensibler sind, vielleicht auch wirklich nicht machbar ist. Aber es ist nicht unmöglich.
Mhm. Ist es denn eine Entscheidung oder spürt man diese Entscheidung, dass man sich für die Pflege bis zum Tod entscheidet und dass das eine andere Situation ist, als ein Haustier so entgegenzunehmen? Das heißt, sind die Prozesse, die man lebt oder der Alltag, ist der ein anderer? Ist der sensibler? Ist der mit mehr Aufwand belegt? Ist es von Tier zu Tier unterschiedlich?
Das ist wirklich sehr unterschiedlich. Mhm. Also es gibt viele Tiere, die sehr pflegeaufwendig sind.
Mhm.
Ich nehme nicht wahnsinnig viele mit nach Hause. Ich habe jetzt gerade einen Hund und eine Katze.
Okay, okay.
Schau mal. Natürlich kann ich keine komplett unsozialen Tiere miteinander in eine Wohnung werfen und sagen, kommt mal klar, dann wären sie vielleicht doch woanders besser aufgehoben. Ich will ja auch, dass es denen gut geht bei mir. Aber natürlich ist der Pflegeaufwand von einem Tier, das vielleicht schon ein bisschen dement ist oder nicht mehr richtig sehen kann, vielleicht auch schon inkontinent ist oder mehrmals am Tag Tabletten braucht, ein anderer als bei einem kerngesunden Jungspund. Andererseits habe ich dafür halt weniger Aufwand in der Hinsicht, dass ich die Tiere nicht mehr so viel auslasten muss. Mein Hund ist 15 Jahre alt, das ist ein großer Hund. Der braucht nicht mehr 2, 3 Stunden am Tag übers Feld zu fetzen. Die ist völlig zufrieden, wenn sie auf ihrem Bettchen liegen kann und ein bisschen gestreichelt wird.
Ja.
Dafür muss ich halt ein bisschen mehr hinterher putzen.
Wie ist es, wenn du Tiere bekommst? Es war eine Privatvermittlung, ne? Da hast du dich selbst drum gekümmert. Gibt es da eine Art Agentur oder einen Verein?
Alle oder fast alle meine Tiere aus dem Tierheim als Pflegestelle bekommen. Teilweise adoptiere ich die Tiere auch richtig, wenn quasi das Tier noch nicht alt genug ist oder noch nicht krank genug ist, dann wird es eine ganz normale Vermittlung, wenn aber schon klar ist, okay, das Tier hat eine Krankenakte, die ist so dick wie ein Duden, da ist nicht mehr so viel zu holen, dann bekomme ich das auf Pflegestelle, das heißt, das Tier lebt bei mir, bis es stirbt, wird von mir versorgt und ich kann damit umgehen, wie mit meinen eigenen Tieren. Es ist aber theoretisch nicht mein eigenes Tier.
Also dadurch klärt sich auch das Finanzielle, so wie du das sagst. Das ist dann nicht auf deiner Kappe auszutragen, sondern du bekommst ein Budget oder was notwendig ist, das Wird dann
also
bezahlt.
Der Verein, von dem ich meine Tiere habe, ist sehr, sehr kulant. Die haben ihre eigene Praxis. Und ich kann quasi in dieser Praxis meine Tiere kostenlos behandeln lassen. Das hat für die den Vorteil, dass die immer ein bisschen Auge auf ihre Tiere haben können, dass sie immer wissen, okay, das Tier ist auch gut aufgehoben, es wird genug und gründlich versorgt.
Wie ist das? Ich habe so die Vorstellung, dass man ja auch irgendwie teilweise auf rohen Eiern läuft so und das Gefühl hat, oh, okay, wenn da irgendwas passiert. Also man kommt ja eigentlich im Grunde gar nicht so zur Ruhe oder schleift sich das dann so im Laufe der Zeit ein mit den unterschiedlichen Tieren, die man dann hat?
Ich glaube, ich habe über die Jahre viel Ruhe gelernt. Ich war am Anfang ganz, ganz, ganz strikt mit Ernährung. Ich wollte, dass meine Tiere nur die besten Sachen essen, nur das gesündeste Futter. Ja. Wirklich nur das Beste vom Besten bekommen. Ich dachte, okay, vielleicht kann ich damit noch irgendwas positiv beeinflussen, irgendwie die Lebensqualität noch mehr verbessern. Mittlerweile hat sich das so ein bisschen eingeschlichen. Die Krankheitsbilder bei den meisten Tieren sind relativ ähnlich, gerade bei Katzen. Ab einem gewissen Alter sind es ganz oft die Nierenwerte, die nicht mehr so toll sind. Einfach Demenzerscheinungen, so eine Sachen, die sind oft sehr ähnlich und ich bin damit, glaube ich, viel ruhiger geworden.
Du weißt jetzt auch, wie man darauf eingeht, also wie man es medikamentieren lässt oder wie welche Nahrung man nimmt, wenn jemand nierenkrank ist.
Das ist eigentlich immer relativ ähnlich, wenn man einen guten Tierarzt hat, der ihn da gut berät.
Wenn du jetzt verschiedene Tiere hast und sagst, zwei, hast du schon mal mehr? Also von einem Hamster hast du auch gesprochen, glaube ich.
Ich glaube, das Maximum war mal 4 Katzen.
Wow.
4 oder 5.
Wie geht's denen denn miteinander? Das ist ja dann auch im Grunde eher ein neuer Lebensabschnitt, der, sie werden spüren, auch der letzte ist. Aber es ist ja für sie anfangs auch sicher Stress. Also gerade bei Katzen, die so ein dominantes, so Alpha-Verhalten haben. Bekommst du damit, dass es irgendwie teilweise auch schräge Anwandlungen gibt? Oder dass es besser ist, dann doch eher sich auf ein Tier zu reduzieren?
Es kommt wirklich ganz auf das individuelle Tier an. Ich ein Tier habe, das sein Leben lang alleine war und nicht richtig sozialisiert ist. Wenn ich das jetzt aber in einen Raum mit 5 anderen Tieren stelle, dann wird das nur gestresst sein und hat dann aber auch keinen Mehrwert davon, bei mir zu sein. Das heißt, ich schaue immer, wenn ich ein neues Tier aufnehme, dass es auch in die Gruppe passt, wenn ich noch andere Tiere habe. Jetzt im Moment habe ich zum Beispiel eine Katze, die ganz, ganz zauberhaft ist im Wesen. Ich hätte aber auch keine Lust auf andere Katzen. So gar nicht. Das heißt, ich habe jetzt nur eine Katze. Ich habe einen Hund, der unglaublich sozial ist mit Menschen und mit Tieren, aber einfach auch ganz viel seine Ruhe haben möchte. Und ab und zu habe ich natürlich auch Freunde zu Besuch, die dann auch manchmal ihre eigenen Tiere mitbringen, wenn die dann halt mal irgendwie einen jüngeren Hund dabei haben oder so. Dann merkt man halt auch wirklich, okay, ja, war jetzt ganz nett, aber die können jetzt auch wieder gehen.
Also macht das auch was mit dir, wenn du mit Tieren diesen Schlages über die Jahre jetzt auch miteinander bist? Du suchst ja auch nach einem Impuls, nach einer empathischen Empfindung heraus. Du nimmst nicht jedes Tier, es sei denn, es ist in schwerer Not. Du sagst, okay, jetzt egal, Augen zu, mitkommen.
Also wenn es passt. Ich werde nie aus Mitleid irgendein Tier mitnehmen, wenn ich dem nicht gerecht werden kann, wenn es keinen Mehrwert davon hat, bei mir zu sein. Es bringt nichts, wenn ich ein Tier nehme, das sich bei mir nicht wohlfühlt, aber vielleicht jemand anderes es nehmen könnte. Es gibt manchmal Tiere, gerade auch auf Arbeit, ich arbeite auch in einem Tierheim als Tierpflegerin, die einfach temporär einen Platz suchen, wo sie einfach ein bisschen zur Ruhe kommen können zum Beispiel, weil es denen im Tierheim einfach schlecht geht, weil es die zu viel Stress ist, zu laut ist, zu viele Gerüche, zu viele Menschen. Wenn das passt in meiner Gruppe, meine Tiere sich nicht gestresst fühlen, dann können die auch mal für ein paar Tage mit zu mir kommen.
Okay.
Für manche Tiere angenehmer, als in einem Tierheim mit vielen hundert anderen Tieren zu sitzen.
Gut, dann hast du auf jeden Fall die Option, mal jemanden zu entnehmen und aus dem Stressfaktor rauszuholen. Genau. Es ist ja nicht nur Stress, es gibt ja auch viel zurück. Du bekommst viel zurück, aber irgendwann muss man ja auch mal die Tür zumachen können. Aber in deinem Fall sind ja die Tiere inside. Also was machst du, um dich aus deiner Bubble mal zu befreien und Luft holen zu können?
Tatsächlich sind die Tiere für mich schon ziemlicher Urlaub. Meine eigenen sind für mich wie Urlaub. Einfach, weil sie so viel Ruhe ausstrahlen. Die sind wirklich, die ich jetzt gerade habe, sind so unglaublich beruhigend. Die bringen so eine Altersweisheit mit und so eine Gelassenheit. Aber ich kann mich ja noch nicht 24/7 nur mit Vierbeinern beschäftigen. Ich treffe mich natürlich auch mal mit Freunden. Mich zieht es zum Beispiel ganz, ganz doll aufs Land gerade. ich würde am liebsten meine 7 Sachen packen und einfach meine Woche irgendwo im Wald verbringen. Aber ich kann mir zum Beispiel auch nicht vorstellen, das ohne meine Tiere zu machen. Das ist ganz...
Was ja eigentlich ein perfekter Nacheffekt wäre, mit den Tieren rauszuziehen. Ja. Weil dazu kann man einfach wissen, dass wir bei der... Ich nicht direkt in der City wohne, aber du bist wirklich im tobenden Leben zu Hause. Und sobald man vor die Tür tritt, hast du den totalen Rock'n'Roll. Und da ist es natürlich schwierig, ja, seine Insel zu finden. Und wenn du sagst, du suchst ja von so einem inneren, gefühlten Faktor schon deine Tiere aus, dann bringt es ja auch schon Ruhe. Denkst du, du bist jemand, der sich gern mit abstrahiert auf Menschen, der sich mit ruhigeren Menschen umgibt, um dein Temperament im Zaum zu halten?
Ich bin, glaube ich, gar nicht so ein temperamentvoller Mensch. Ich habe tatsächlich einen sehr ruhigen Freundeskreis. Ich war früher natürlich auch viel feiern und viel Party gemacht. Ich war früher auch in der Gastronomie. Ich habe viel in Bars gearbeitet.
Und jetzt bist du ruhiger geworden.
Jetzt bin ich alt und ruhig. Das ist ein ganz anderer Lebenswandel natürlich. Aber auch da war ich schon, glaube ich, verhältnismäßig ruhig. Also ich war nie jemand, der jeden Tag irgendwie in einen Club ziehen muss oder so. Ich mache das auch ganz gerne. Aber ich mag es eigentlich schon sehr ruhig. Und sehr bedacht. Ich bin auch, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich lieber eine Woche aufs Dorf fahren, als eine Woche feiern zu gehen.
Ich habe ja auch dann irgendwann festgestellt, komme ja von der Musik und auch von der Fotografie, die ja auch immer durch die Hochzeiten sehr turbulent sein kann und durch diese Dienstleistungsarbeit, dass mir da der Rückzug auch immer wichtiger geworden ist und ich mittlerweile auch so bin. Ich lebe ja am Rande der Natur, ich habe einen See, ich habe den Wald, aber Tendenz auch, ich komme sofort mit, auf jeden Fall. Wobei ich schon das Leben hier in der Großstadt vermissen würde.
Das hat auch ganz viel mit Unverbindlichkeit hier zu tun. Ich glaube, hier in Berlin kann man einfach so einfach, ich könnte jetzt sagen, okay, ich treffe mich mit irgendjemandem, ich habe keinen Führerschein, ich könnte einfach hinfahren. Ja. Würde ich ein bisschen ländlicher wohnen, wäre mir das schon fast wieder zu aufwendig, mich mit Leuten zu treffen, glaube ich, die nicht unmittelbar in meiner Nähe wohnen.
Ja. Also mir reicht es ja schon, wenn ich diese Ideen habe und ich weiß, ich könnte es.
Ja, ich verbringe total gerne Zeit irgendwo außerhalb, aber ich glaube nach einer Woche oder nach 2 oder 3, es würde mir so langweilig werden, auch wenn ich wahnsinnig gerne in irgendeinem Garten rumwühle oder irgendwas mache. Also ich glaube, so das Ideal, was ich mir jetzt zumindest in naher Zukunft nicht erfüllen kann, wäre irgendwo mitten in der City eine Wohnung und ein bisschen außerhalb einen Garten und ein
so ein Chalet irgendwie.
Ja,
so ein,
ja, wo man so ein bisschen abspannen kann. Aber man muss sich ja ein bisschen entscheiden meistens.
Würdest du dich Aktivistin nennen? Wäre das eine
Ich glaube, wir Attitüde? Müssen das einfach nur ein bisschen normalisieren. Dass Tiere halt auch einfach Ansprüche haben, dass sie nicht immer einfach sind, dass sie auch unter Umständen sehr teuer sein können. Das ist halt einfach nicht unbedingt normal. Ich habe ganz lange gar nicht so bewusst wahrgenommen, dass das wirklich ein großes Thema ist, weil es für mich eigentlich immer klar war und für die Leute, mit denen ich mich umgebe, in der Regel auch halbwegs klar ist zumindest, dass ein Tier teuer sein kann, dass das Probleme machen kann, dass es teilweise auch verhaltensauffällig sein kann. Aber es wird mir, je länger ich an meinem Arbeitsplatz bin, umso klarer, dass das wirklich nicht selbstverständlich ist, dass Leute sich darüber Gedanken machen.
Zum einen das, also was es für einen Aufwand betrifft. Und hat man überhaupt die Voraussetzungen? Also bin ich für mich als potenzieller Halter überhaupt in der Lage, 2 Katzen, die vom Bauernhof kommen, zu halten? Also wie naiv ist man da teilweise? Ne? Das sieht man ja auch auf den Run in die Tierheime. Du wirst dann direkt das Feedback geben können nach Weihnachten, nach den Feiertagen, wo dann die Tiere, die man irgendwo hinschenkt, wieder gnadenlos zurückgebracht werden. Glaubst du, dass es gut ist, Tiere auch einfach mal in Ruhe zu lassen?
Auf jeden Fall. Ganz, ganz doll. Ich glaube, ganz viele Leute haben ganz hohe Erwartungen, gerade wenn sie ganz frisch ein neues Tier haben und es erstmal belagern wollen, was ja auch verständlich ist. Man ist ja auch aufgeregt und freut sich und man erwartet ganz, ganz viel.
Ja.
Aber in der Regel werden die Tiere dem nicht gerecht. Gerade wenn sie aus einem ganz anderen Umfeld kommen. Man muss, glaube ich, ein bisschen runterfahren. Die bringen ihre eigenen Probleme mit, ihre eigenen Verhaltensmuster, die sie erlernt haben, die wir aber noch nicht kennen können, wenn wir das Tier nicht kennen. Ich sehe das gerade bei Hunden ganz, ganz oft, dass die machen ja nichts aus Böswilligkeit. Wenn ein Hund ein Verhaltensproblem in irgendeiner Aggressivitätsrichtung mitbringt, was sehr, sehr, sehr häufig ist, dann machen die das ja nicht, weil sie böse sind, weil sie einem schaden wollen, sondern weil sie das so erlernt haben.
So sozialisiert wurden.
Genau.
Ja.
Und darauf sind die Leute meistens nicht gefasst. Sie erwarten einfach gerade bei Tieren aus dem Tierschutz, dass die Tiere ganz dankbar sind, dass die Tiere schon alles können, dass sie alles mitbringen oder dass es ganz schnell geht, dass es eine Woche dauert, bis ein Hund stubenrein ist oder bis der einen ganzen Arbeitstag alleine bleiben kann. Das wird so nicht funktionieren. Das wird mit einem Kind auch nicht so funktionieren. Das ist der simpelste Vergleich.
Ja, auch bis dahin, dass Hunde, einschließlich auch sämtliche Haustiere, so schnell vermenschlicht werden. Ja, so eine Situation hatte ich mal mit einer älteren Dame, die auch es war ein Mischling. Total süß, schnucklig. Aber er hatte ein Problem. Er kam nicht klar, wenn ein zweiter Hund mit auf der Straße war. Und er rastete total aus.
Das ist ja auch eigentlich nie böswillig. Wenn Leute die Tiere überfordern, tun sie das ja nicht, weil sie den Tieren schaden wollen. Sie tun das ja eigentlich, weil sie den Tieren was Gutes tun wollen. Nur dass sie das manchmal einfach nicht tun, ist schwer nachzuvollziehen, wenn man sich nicht ganz eindringlich mit dem Thema beschäftigt. Mhm. Wir haben momentan zum Beispiel ein wahnsinniges Problem mit Hunden, die ressourcen- und futteraggressiv sind im Allgemeinen. Das ist ein ganz, ganz arges Problem. Ein Hund, der beißt, weil er einen Ball hat oder weil er was zu essen hat, findet so schnell kein Zuhause. Davon haben wir aber sehr, sehr viele. Mhm. Dass die Leute das aber nicht so richtig ernst nehmen, wenn sie so einen kleinen, süßen Welpen haben, der da so niedlich knurrt, wenn man an seinen Futternapf geht und ihn den wegnehmen will. Ja. Das verstehen viele Leute nicht, dass das einfach ein Problem wird, wenn der Hund älter wird, dass das nichts ist, was man vermenschlichen muss. Das ist was, woran man arbeiten muss. Das ist wirklich ein großes Problem, dass Probleme nicht rechtzeitig erkannt werden, dann verharmlost werden und dann auf einmal ganz, ganz großes Geschrei ist, wenn dann mal was passiert. Und viele Leute dann aber trotzdem nicht willens sind, daran zu arbeiten, vernünftig zu arbeiten. Und vielleicht auch mal ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen.
Was glaubst du, woran liegt es? Weil die Tiere zu vermenschlicht sind?
Ja, also ich glaube, viele Leute, entweder arrangieren sie sich damit und belassen es dann dabei. Es wird dann im besten Fall auch nicht schlimmer. Oder die Leute haben dann irgendwann die Faxen dicke. Wenn man Glück hat, arbeiten sie dann daran, suchen sich einen vernünftigen Trainer. Ich glaube, sie vermenschlichen das schon und denken sich so ein bisschen, was die Hintergründe sind. Aber ich glaube, ein professioneller Blick von einem wirklich guten Trainer, der einem das nochmal so ein bisschen ins Gedächtnis ruft, dass der Hund das gerade ganz anders sieht als man selbst oder die Katze auch oder der Hamster oder das Meerschwein.
Ja.
Das hat man selbst nicht so auf dem Schirm, weil man natürlich auch immer denkt, man kennt sein eigenes Tier am besten. Ja, aber vielleicht nicht mit dem professionellen Blick, den ein Trainer oder ein Verhaltenstherapeut für Tiere haben kann.
Gibt es deiner Meinung nach eine artgerechte Haltung von Haustieren?
Ich glaube, das kommt sehr darauf an, ob es domestizierte Haustiere sind. Für Hunde denke ich, dass es definitiv ein artgerechtes Leben gibt. Auch für Katzen ist es durchaus möglich, denen ein artgerechtes, schönes Leben zu bieten. Für Kleintiere finde ich es sehr schwierig.
Bleiben wir vielleicht mal bei der Katze.
Da scheiden sich tatsächlich die Geister so ein bisschen. Ich persönlich finde es teilweise schwierig, es artgerecht zu oder für artgerecht zu halten, ein Tier in einer Wohnung zu halten, sein Leben lang.
Aber man sagt doch so, ja,
wenn sie nichts anderes kennen.
Ja, ne?
Ja, dann kennen sie nichts anderes.
Also ich bin auch überhaupt nicht Fürsprecher. Ich versuche jetzt auch nichts herauszuziehen, wo man sagt so, ja, genau. Habe ich davon gerade schon erzählt, dass ich zwei Hauskatzen hatte, die mir mal jemand geschenkt hat über den Impuls, dass mein Kind ein Haustier haben wollte. Dann waren plötzlich zwei Katzen in meinem Haus, so als Geschenk. Und der Punkt war auch, dass die beiden von einem Bauernhof kamen. Also die kamen hier überhaupt nicht klar. Die waren auch nur unterwegs und versuchten auszureißen. Und das war nicht schön.
Ich glaube, also gerade bei solchen Sachen, wenn das halt Tiere sind, die es schon kennen, die quasi frei geboren wurden, die werden nicht glücklich in einer Wohnung, wenn sie so einen beschränkten Lebensraum haben. Es gibt durchaus Rassen, die sehr ruhig sind. British Kurzhaarkatzen zum Beispiel sind per se eigentlich sehr ruhige Hauskatzen. Die haben nicht so einen wahnsinnigen Bewegungsdrang wie manch andere Rasse. Domestizierte Katzen ist, glaube ich, ein ganz, ganz weitläufiges Thema. Einerseits für mich, ich finde es total schön, wenn ich weiß, okay, ich habe Tiere, denen ich ein tolles Leben bieten kann, die machen können, was sie machen wollen, was Katzen halt so tun. Ein paar Sachen zerkratzen, auf Bäume klettern und ein paar Vögel jagen.
Und jagen, genau.
Andererseits, es sind keine heimischen Räuber hier. Wenn wir wahnsinnig viele, oder in Gegenden, in denen es wahnsinnig viele Freigängerkatzen gibt, hat man ganz oft Probleme, zum Beispiel mit dem Artenschutz von Vögeln.
Okay.
Weil diese Freigängerkatzen natürlich die Vögel jagen. Also mit der Lösung des einen Problems erschafft man wieder ein neues Problem. Es gibt durchaus Leute, die zum Beispiel sich eine Voyere bauen für ihre Katzen oder so, dass die halt ein bisschen draußen rumspielen können. Ja. Aber es ist natürlich trotzdem anders als ein Kater auf dem Dorf, der einen Radius von mehreren Kilometern hat, der dann jeden Tag zurücklegt.
Ja.
Also ich glaube, für mich persönlich würde ich ganz ruhig auf dem Land irgendwo wohnen. Meine Familie zum Beispiel, die wohnen alle auf dem Dorf irgendwo. Mhm. Da gibt es so 20 Einwohner und 100 Kilometer keine große Straße weg. Mhm. Die würde ich schelten, wenn die ihre Katze nicht rauslassen würden, weil es die Gegebenheiten haben. Hier mitten in der Stadt ist das wieder ein anderes Ding. Mhm. Ich denke, man muss einfach schauen, was man selbst dem Tier bieten kann, was man selbst für Bedürfnisse erfüllen kann und was man natürlich auch selbst für Bedürfnisse hat an oder Erwartungen hat an sein Tier und sich danach sein Tier aussuchen muss und nicht sich auf ein spezifisches Tier einschießen, ja, und das dann in sein Leben pressen. Das funktioniert nicht, das wird nach hinten losgehen.
Dann kommt natürlich diese große Verantwortung noch hinzu, dass du dich ja entschieden hast, zunächst ein älteres Tier zu nehmen, weil es sind dann nicht diese 20 Jahre, sondern erstmal so probehalber, genau, im Grunde Gänsefüßchen für ein Jahr, für zwei, vielleicht für fünf Jahre, aber dann habe ich die Möglichkeit, mich neu zu entscheiden.
Genau.
Wäre vielleicht eine Attitüde, sich das in puncto Beziehung mal zu überlegen. Ja, sich nicht nach unten zu orientieren, sondern eher nach oben. Weil wir wissen, es ist nicht fürs Leben.
Interessante Einstellung, ja. Kann man so machen.
Marie, glaubst du, sollten Katzen kastriert werden?
Auf jeden Fall. Mhm. Ganz, ganz wichtiges Thema. Wir haben ja eigentlich kaum noch Straßentiere. Also ich meine, wir haben keine großartigen Straßenhunde. Es gibt hier und da mal natürlich irgendwelche ausgebüxten oder ausgesetzten Tiere. Aber Katzen haben wir immer noch. Sogar ziemlich viele.
Okay.
Freilebende. Und die vermehren sich primär auch durch unsere Freigänger-Kater gerade, unseren unkastrierten Kater. Wir können einfach ganz, ganz viel Leid verhindern, wenn wir einfach unsere Freigänger kastrieren lassen. Und auch allgemein finde ich, dass es durchaus Sinn macht, auch seine Hauskatzen kastrieren zu lassen. Ich habe mittlerweile schon einige Tiere gehabt, gerade weibliche Tiere.
Ja.
Die dann...
die leiden, denen geht's auch echt nicht gut.
Ja, auch Krebsgeschichten, die dann dadurch entstehen können. Mhm. Ich hatte vor ein paar Jahren eine Katze, die ich als gesund adoptiert habe. Mhm. Die war einfach ein bisschen verhaltenstechnisch nicht so fit, aber an sich war die gesund. Die wurde kastriert, aber leider ziemlich spät. Und die hat damals so schlimme Tumore entwickelt an der Gesäugeleiste, was wirklich nicht selten ist. Das ist wirklich eine ganz, ganz häufige Sache bei unkastrierten Katzen und Hunden.
Das hat aber nichts damit zu tun, dass sie nicht trächtig werden. Also das
in das der kann, Zeit, da will ich jetzt gar nichts Falsches sagen. Ich glaube aber, dass es dadurch begünstigt wird. Mhm. Genau, aber das kann man durchaus verhindern durch eine Kastration. Das nimmt wahnsinnig viel Stress von den Tieren. Mhm. Man muss natürlich den richtigen Zeitpunkt finden. Also ich finde, eine ganz, ganz frühe Kastration ist auch nicht toll. Mhm. Das macht keinen Sinn, aber...
Aber hier in Deutschland ist es noch nicht Gesetz, also man muss es nicht, ne?
Nein, es gibt noch kein Gesetz, es wird dran gearbeitet. Also es gibt sehr viele Projekte, die zum Beispiel Freigängerkatzen kastrieren oder wilde Katzen kastrieren, nicht Freigängerkatzen. Viele Leute sind da auch ein bisschen offener geworden, was das Kastrieren der eigenen Haustiere angeht, einfach um ungewollten Nachwuchs zu verhindern, um spätere Erkrankungen zu verhindern. Und
wenn Tiere ins Heim kommen zu euch, die werden grundsätzlich ärztlich natürlich versorgt und im Falle, dass sie nicht kastriert sind, auch kastriert.
Katzen und werden alle kastriert, einfach weil wir noch eine Überpopulation an Katzen haben.
Ja.
Also die werden wirklich alle kastriert. Hunde werden nicht alle kastriert. Es werden nur Listenhunde kastriert und Hunde, die irgendeinen medizinischen Grund haben.
Was sind Listenhunde?
Listenhunde sind momentan alle Hunde, die auf der Liste der gefährlichen Hunderassen stehen. Mhm. Es sind in Berlin jetzt nur noch 3 Rassen, aber es variiert halt ganz doll von Bundesland zu Bundesland. Mhm. Ist auch ein ganz, ganz großes Thema mit der Rasseliste. Aber die werden definitiv alle kastriert, weil wir einfach nicht wollen, dass es mehr davon gibt. Das sind ganz tolle Hunde.
Ja.
Aber es ist mit so vielen Einschränkungen verbunden, so einen Hund zu haben.
Es geht ja auch darum, dass sie teilweise so verartet, so nenne ich das jetzt einfach schon mal, so oder so manipuliert.
Sie sind sehr stigmatisiert auf jeden Fall.
Ein Mops zum Beispiel, der ist so gezogen, dass sein Hals ganz kurz ist, dass er natürlich schnarcht und dass er dadurch auch stigmatisiert ist und dass er auch seltsam aussieht mit der verkürzten Nase und er eigentlich nur leidet. Dadurch, dass er schlecht atmen kann, seinen Kopf auch nicht bewegen kann, weil der Hals so kurz ist. Und da gibt's ja auch eine Unterlassung, die zu halten. Also die darf man eben einfach gar nicht halten.
Theoretisch darf man Listenhunde in Berlin halten. Mhm. Das Problem mit der Haltung ist einfach, dass es mit vielen Auflagen verbunden ist. Listenhunde müssen immer Maulkorb und Leine tragen. Mit einem Listenhund eine Wohnung in Berlin zu bekommen, ist wirklich fast unmöglich. Die Steuern sind anders. Ein Wesenstest muss man teilweise machen. Mhm. Man muss ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen können.
Aber wie notwendig ist es denn für einen selbst? Es sei denn, man ist natürlich addicted und will einen Stafford haben, und weil es eben einfach so ist und man das Gefühl hat, das gehört zu meinem Leben dazu. Wie wichtig ist es dann, dem noch beizugeben oder nicht doch einfach zu sanktionieren und zu sagen, nee, gar nicht. Das sollte man einfach nicht erlauben, Hunde dieser Art zu halten.
Es gibt Sicherheit. Es gibt wahnsinnig viele davon. Es sind zum Teil auch wahnsinnig tolle Hunde. Es sind ganz, ganz sensible Kerlchen in der Regel. Ich habe natürlich auf Arbeit auch so meine paar Lieblinge, die ich besonders gerne mag. Ich mag sie ja eigentlich alle gerne, aber ein paar habe ich wirklich sehr, sehr gerne.
Erzähl mal von deinem Liebling, von dem größten Liebling.
Jetzt gerade haben wir noch ein Schäferhundemädchen, die es mir sehr angetan hat. Ich bin gerade auch so ein bisschen auf dem Schäferhundetrip. Aber wir hatten bis vor kurzem noch einen Staff zum Beispiel, der einfach wahnsinnig, wahnsinnig liebenswert war. Der war so ein kleiner Clown, war ganz sensibel. Und der war halt sehr, sehr gestresst. Der kam bei uns im Tierheim an und er hat nur geweint. Und dieser Hund hat Geräusche von sich gegeben, die ich noch nie von einem Tier gehört habe. Das war nicht mehr normal. Dieser Hund hat so viel Leid gezeigt und so viel Trauer. Das war wirklich schon ganz, ganz schlimm mit anzusehen. Und wir haben so ein paar Räume natürlich auch, wo nicht immer Hunde drin sitzen. Oft natürlich auch Privathunde von uns, die wir dann auch mit auf Arbeit nehmen.
Ja, ja.
Aber wenn da mal keiner drin sitzt, dann schnappe ich mir halt einen Hund, der sehr gestresst ist. Dann hat er da mal seine Ruhe und wird vielleicht noch ein bisschen extra gekuschelt. Und so nahm ich mir diesen kleinen Steffi mit da rein. Und man hat richtig gesehen, wie dieser Hund, der einfach nur da stand und nur angespannt und gestresst und traurig war, auf einmal komplett losgelassen hat.
Oh, wow.
Und ganz ruhig war. Und ich habe mich dann irgendwie auf den Boden gesetzt mit ihm. Und er ist mir auf den Schoß gesprungen und hat sich dann in so eine Decke einwickeln lassen. War halt auch kalt. Und
unglaublich, dass so eine kleine süß. Aktion, von der man ja denkt, er ist einfach fertig, so, das braucht eine lange Therapie, dass er so schnell aufmacht, hat aber auch vielleicht schon was damit zu tun, dass du ja auch eine Art Hundeflüsterin bist oder eine Vierpfotenflüsterin.
Das würde ich gar nicht mal sagen. Ich habe ganz viele Kollegen, die da viel, viel besseres Feingefühl haben, natürlich auch dadurch bedingt, dass die teilweise schon Jahre in dem Beruf sind und ich noch nicht so lange dabei bin. Aber es gibt definitiv auch Hunde, die einfach nur Ruhe und ein bisschen Aufmerksamkeit brauchen, um diesem Stress mal zu entfliehen. Also man stelle sich vor, man ist in einem Raum, in dem man überhaupt nicht sein möchte, umgeben von lauter keifenden, schreienden anderen Menschen, wenn man es übertragen würde, die man auch nicht leiden kann. Und das geht den ganzen Tag so. Es ist ein wahnsinniger Stress. Und da kann auch das bisschen, was das Gassigehen dann rausholt. Wir haben ja auch ehrenamtliche Gassigänger. Das kann das nicht wettmachen. Es ist kein Zuhause. Es ist einfach ein temporärer Ort für Tiere, die irgendwo unerwünscht waren oder es nicht so gut hatten.
Wie geht es dir damit, wenn man tiefer in die Materie eingreift und feststellt, so, das ist eigentlich ein Fass ohne Boden. Ich kann nur die Tröpfchen aufkehren. Ich kann nur ein Minimum meinen Beitrag dazu bringen.
Ich glaube, ganz viel ist Aufklärungsarbeit. Da sind wir auch ziemlich weit vorne dabei. Also der Verein, mit dem ich arbeite, macht ganz, ganz, ganz viele Kampagnen. Ganz viel Aufklärungsarbeit. Wir haben ganz viele tolle Online-Seminare und sowas alles.
Und wird es dann auch genutzt als Angebot?
Okay. Wir haben auch vor Corona gab es auch so Weihnachtsfeiern und große Feste im Tierheim. Und da waren zum Teil 10.000 Leute.
Wow.
Das sind Riesenfeste gewesen. Jetzt durch Corona findet das natürlich leider alles nicht statt.
Also in der Summe tut es dann doch was, dass man...
Auf jeden Fall. Und ich glaube auch, der Zeitgeist ändert sich so ein bisschen. Das ist nicht mehr so ein krasses Mensch-Tier-Verhältnis, dadurch, dass wir die ja alle so ein bisschen mehr vermenschlichen, gerade in der Stadt.
Ja.
Eigentlich will ja jeder alles richtig machen. Das Verhältnis wird einfach gerade ein anderes. Viele Leute arbeiten viel mehr mit ihren Tieren, als es früher der Fall war. Früher wurden die Tiere, glaube ich, viel schneller abgeschoben. Ich glaube, das ändert sich gerade so ein bisschen, dass die Leute auch ein bisschen mehr willens sind, sich auch mit Tieren zu befassen, dass viele auch mitbekommen haben, dass es vielleicht nicht so eine tolle Idee ist, sich ein Tier aus irgendeinem unseriösen Handel zu holen oder aus irgendeinem...
Bevor man das macht, dass man schon das Bewusstsein dafür entwickelt, lass es, geh ins Tierheim. Ja, Stichwort Hundeführerschein. Der ist ja noch nicht... notwendig. Da gibt's noch kein Gesetz. Ich glaube, nur einmal in Niedersachsen. Da ist es Pflicht. Ich habe aber auch davon gehört, dass es hier eine Einführung geben soll, des Hundeführerscheins. Es gibt noch kein Gesetz darüber, aber ein, wie kann man dazu sagen?
Ein Gesetz, ein Vorschlag.
Ja, genau.
Also man kann sich auf jeden Fall damit auseinandersetzen, auch in Berlin. Es ist nur halt noch keine Pflicht.
Glaubst du, dass wir einen Hundeführerschein brauchen, dass der wichtig ist?
Ich denke, es ist durchaus sinnig. Ich glaube, es ist wichtig, das auf einer Basis zu machen, in der ein ganz normales Grundwissen abgefragt wird. Was doch noch ganz oft der Fall ist, dass Leuten ganz normale Basics fehlen. Ganz normale Verhaltensweisen fehlen. Dass Leute nicht richtig einschätzen können, was Gestik oder Mimik bei einem Hund gerade bedeutet, wie man in gewissen Situationen reagieren sollte. Insofern macht das schon wirklich Sinn. Ich glaube aber, mit einer Pflicht wird es viel Gegenwert geben erstmal. Also wir werden sehen, wo uns die Reise hinführt in Deutschland.
Also ich denke, ein guter Nebeneffekt wäre ja auch noch, dass wir, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, ist vielleicht jetzt auch nicht so dein Thema, die illegale Einfuhr und der illegale Kauf, Verkauf von Tieren.
Das respektive ist ein großes Thema.
Der Hunde. Rumänien, großes Stichwort auch, was da abgeht. Und ich denke, dass man da einen Riegel vorschieben kann, indem das diesen Hundeführerschein gibt.
Ja.
Der bezieht sich ja auch auf das Tier und den Halter. Ne? Das ist jetzt nicht nur, dass ich sage, okay, ich kann jetzt alle Autos fahren, alle Klassen und ich kann jetzt auch einen Stafford nehmen, weil ich den Führerschein habe, sondern es ist speziell auf den Hund, die Hündin.
Also illegaler Handel ist ja schon an sich ein riesengroßes Thema. Wir haben in Berlin tatsächlich auch ein Gesetz, das ein bisschen eindämmen soll.
Ja.
Das funktioniert auch nicht so richtig,
ja.
Aber es ist in Angriff genommen, dass es aber was ganz anderes, hat nichts mit dem Hundeführerschein zu tun. Es ist einfach in Berlin zum Beispiel nicht erlaubt, einen Hund unter einem Jahr zu kaufen oder zu verkaufen, wenn er nicht aus einem Tierschutzverein, einem anerkannten Tierschutzverein oder einem anerkannten Züchter kommt.
Okay, das ist schon mal wert.
Das ist wahnsinnig viel wert. Es bringt leider noch nicht so viel, als dass es einfach noch nicht genug kontrolliert wird, aber es ist ein erster Schritt. Hundeführerschein ist eine gute Idee, aber auch noch ausbaufähig. Also es geht halt noch um Grundwissen. Wir müssen erstmal, glaube ich, die Grundsachen in die Leute reinkriegen irgendwie, dass sie sich vorher Gedanken machen, was für einen Hund möchte ich oder was für eine Katze, was kann ich denen bieten. Viele Leute gehen immer noch sehr nach Optik. Viele Leute wollen immer noch ein Statussymbol haben einfach. Das ist immer noch ein großes Problem. Aber was bringt mir das, wenn ich 12 Stunden am Tag nicht zu Hause bin, aber einen jungen Husky zu Hause habe, der mir dann die Bude zerlegt? Oder mitten in der Stadt wohne und einen Kangal habe. Toll, sind ganz tolle, beeindruckende Tiere, aber das ist nicht artgerecht, das ist nicht schön für die Tiere. Man könnte viel einfacher ein ganz passendes Haustier finden, indem man einfach diesen optischen Aspekt weglässt. Man einfach sagt, okay, ich kann das und das bieten. Ich wohne in einer Wohnung, ich wohne im zweiten Stock ohne Fahrstuhl, ich bin so und so lange nicht zu Hause. Naja, vielleicht hole ich mir dann doch lieber keinen kleinen supersportlichen Welpen, sondern eher einen gesetzten Hund, der schon ein bisschen was kann, der einfach besser in mein Leben passt.
Ich möchte doch nochmal auf den Aspekt Tierschutz kommen. Ist es bedenklich, ein Haustier zu halten? Greift es nicht doch da rein, dass wir uns über das Tier hinwegsetzen und sagen, ja, okay, Hund, komm mit, du bist jetzt bei mir? Oder ist es so, wie du auch vorhin sagst, schon so domestiziert, auch in unseren Köpfen? Greift es in den Tierschutz hinein oder ist es schon?
Also ich glaube, dass tatsächlich niemand, der sich wirklich aktiv damit befasst, sich ein Haustier zuzulegen, sich selbst als ungeeigneten Halter sehen wird. Das ist, glaube ich, das größte Problem.
Ja.
Ich glaube, man kann das doch vor sich selbst ganz schnell rechtfertigen mit was auch immer. Auch wenn man vielleicht aus einer anderen Perspektive betrachtet, kein geeigneter Halter ist. Die Tiere haben halt in dem Moment keine Wahl. Ich habe keine Ahnung, ob meine Tiere gerne bei mir sind. Ich glaube, wir kommen ganz gut klar. Aber eine großartige Wahl haben sie nicht.
Das ist eine Art Dankbarkeitssignale, dass du sie bekommst. Davon hast du auch schon mal gesprochen.
Ich glaube, man gewöhnt sich aneinander. Ich glaube, es gibt einfach Tiere, die generell Menschen gegenüber sehr offen sind. Ich finde es aber Schwachsinn zu sagen, dass ein Tier mich ausgesucht hat. Das ist Blödsinn. Es gibt so tolle Hunde, wie zum Beispiel der Hund, über den ich gerade geredet habe. Der würde mit jedem gut klarkommen, aber vielleicht nicht so auf den ersten Blick. Der würde auch niemandem so direkt ins Auge fallen, denke ich. Weil er einfach jetzt nicht der ultra super schöne Instagram-Hund ist.
Aber da sprichst du was an. Es ist tatsächlich so, ne? Dass man schon nach Kultigem und nach Statussymboligem schaut und was bei Instagram am Start ist, vielleicht bei Influencern, und man sagt, okay, den will ich auch oder die Katze. Ja. Das
aber es ist halt alles so sehr optisch. Das hat ja nichts mit der Persönlichkeit des Tieres zu tun.
Ich tue mich zum Beispiel schwer mit Nacktkatzen. Ich habe letztens irgendwas gesehen, einen Post von einer Nacktkatzenmami. Ich kenne ja den am Ich weiß gar nicht, wie die so heißen. Die haben halt kein Fell. Sehen schon unglaublich seltsam aus. Ich weiß noch gar nicht, wie ich dazu stehe. Ich finde sie sehr speziell. Und auf jeden Fall stillte die so 5 weitere, also ihre Babys. Das war so ein Getummel und so ganz bizarr anzusehen.
Das muss man schon mögen, ja. Ich finde, also es geht da ja dann auch wieder in die Richtung Qualzucht. Nacktkatzen finde ich nicht unterstützend. Also ich finde, es gibt einfach Rassen, die nicht gezüchtet werden sollten, weil sie einfach gesundheitlich oder verhaltenstechnisch sehr eingeschränkt sind. Nacktkatzen bringen halt so viele Probleme mit sich, einfach schon alleine dadurch, dass sie kein Fell haben. Sie können nicht wirklich rausgehen, weil sie dem Wetter überhaupt nicht trotzen können. Sie haben eine wahnsinnig empfindliche Haut. Teilweise fehlen denen die Schnurrhaare, was ein komplettes Sinnesorgan ist.
Überlebenswichtig.
Also es ist nicht ultra überlebenswichtig, aber es ist schon wichtig. Es ist ein normales Sinnesorgan einer Katze, das sie halt brauchen, um vernünftig klettern und durch enge Gänge kommen zu können.
Warum kann man da keinen Riegel vorschieben und einfach das verbieten? Ist das noch zu schwammig? Kriegt man die Gesetze nicht so zusammengebogen?
Also es ist natürlich auch ein wahnsinniger Markt.
Das liegt ja auf der Hand, dass das für eine Tierquälerei ist.
Also es gibt viele Forderungen, gewisse Rassen zu verbieten.
Ja.
Bei Hunden natürlich ganz klassisch französische Bulldoggen, Mops, King Charles Chevalier Spaniel, viele Bulldoggenartige Hunde, viele brachycephale Rassen einfach. Bei Katzen gibt's das genauso, diese kleinen Faltöhrkätzchen, die gerade so populär sind, gerade auf Instagram.
Ja.
Sagt ihr das
was? Ja, ich glaube, ich habe sie vor Augen.
So kleine, das sind ja, kleine plüschige Teddybärchen mit so kleinen süßen Knickörchen. Das sind ganz, ganz süße Katzen, aber es ist halt einfach eine Qualzucht. Diese Katzen haben ein ganz, ganz leidvolles Leben. Aber viele Leute beschäftigen sich nicht damit.
Erzähl davon. Weil sie von der Proportion Gleichgewichtsstörungen bekommen.
Faltöhrchen kommen daher, dass bei diesen Katzen die Knorpel verkrüppelt sind. Ja. Dadurch entstehen diese Faltöhrchen. Aber nicht nur diese Knorpel sind verkrüppelt, sondern alle im ganzen Körper. Das heißt auch die Gelenke. Diese Katzen haben in einem ganz jungen Alter schon ganz, ganz starke Gelenkschmerzen. Puh. Und werden ganz, ganz oft sehr früh eingeschläfert, weil sie halt einfach nicht mehr leben können mit diesen Schmerzen.
Puh.
Und das ist es nicht wert, sowas zu züchten, damit eine Katze einfach süße Ohren hat. Also das macht für die Tiere keinen Sinn. Es ist für die Menschen dann auch traumatisch, die sich so ein Tier holen, weil sie es nicht wissen, dieses Tier ein paar Jahre haben, ihr Herzblut da reinstecken und dieses Tier dann viel zu früh sterben muss, weil es einfach genetisch schon so im Eimer ist.
Wow. Was für ein bittersüßes Thema.
Ganz großes Thema auch gerade, ja. Wir haben viele, viele Hunde, die natürlich das gleiche Problem haben, aber also nicht dieses spezifische Problem, aber natürlich viele Hunde, die Qualzuchtmerkmale aufweisen.
Was kann ich tun oder was kann man tun als Einzelner? Welche Möglichkeiten habe ich? Wo könnte man spenden?
Natürlich kann man immer an seinen örtlichen Tierschutzverein spenden. Man kann natürlich Geld spenden, Futter spenden. Alles, was so ein Tier braucht, wird in einem Tierheim gebraucht. Man kann seine Zeit spenden. Man kann im Tierheim mit den Hunden Gassi gehen oder mithelfen, einfach beim Saubermachen, bei den alltäglichen Sachen.
Das finde ich großartig. Kann man sich da einfach hinwenden und gibt es dann so ein Briefing noch? Oder?
Genau, da gibt es noch so ein Briefing. Man wird nochmal so einen kleinen Kurs mitmachen und dann wird das so ein bisschen gestaffelt. Wir haben halt natürlich gerade ein großes Problem damit, dass wir ganz viele Hunde haben, die verhaltensauffällig sind. Nun kann ich aber nicht jedem einen Hund in die Hand drücken, der potenziell gefährlich ist.
Wir hätten dann noch einen Tiger, den können sie dann quasi führen.
Also genau, da wird das dann so ein bisschen gestaffelt. Natürlich bekommt man erstmal einen netteren Hund mit und dann kann man sich so ein bisschen erfahrungsmäßig hochschrauben.
Das ist ja für beide Seiten toll. Das ist eine tolle Erfahrung.
Genau.
Wäre es auch sinnvoll, sich an die Organisation zu wenden und kommt das Geld dann auch dort an, wo man es braucht? Fall. Also wenn wir Peter nehmen oder...
Also ich finde, so große Organisation, ich habe noch nie für so eine große Organisation gearbeitet. Ja. Ich würde tatsächlich eher lokal bleiben. Ich würde den lokalen Verein unterstützen, wo man einfach auch vielleicht selber mal vorbeigehen kann, sich die Sache anschauen kann, sich von der Arbeit überzeugen kann.
Das ist dann nicht nur so ein Gewissen, was man abarbeitet, indem dass man irgendwo Geld hinschickt.
Genau. Wir wissen einfach nicht, wo das Geld landet. Ich will das gar nicht schlecht reden jetzt. ich persönlich weiß aber einfach nicht, wo mein Geld landen würde, wenn ich es an so einen Riesenkonzern wie Peter spenden würde. Also ich würde tatsächlich lokal bleiben. Ich finde auch, was so Auslandstierschützer angeht, da gibt es ganz tolle Vereine, wirklich tolle, tolle Leute, die ganz, ganz viel machen. Aber es gibt so viele Leute, die Schindluder damit betreiben. Mhm. Und man kann das nicht überprüfen. Man kann es nicht unterscheiden von einem seriösen Verein als Otto-Normalbürger, wenn man jetzt nicht super in der Materie drin ist. Mhm. Deshalb lieber auf Nummer sicher gehen. So würde ich es zumindest machen. Mhm. Und beim örtlichen Tierschutzverein unterstützen. Vielleicht mal vorbeigehen, sich das anschauen oder Zeit spenden mal.
Ja.
Und dann ist uns schon sehr geholfen. Und den Tieren sehr geholfen.
Ich habe noch eine Frage aufgeschrieben, die vielleicht jetzt nochmal so ein bisschen aus dem Rahmen fällt. In Berlin sieht man die gar nicht mehr so häufig, die blinden Hunde. Wie stehst du denn zu denen? Weil, also sie in der Haltung zu haben, klar kann man sofort mitgehen und sagen, es ist wichtig für denjenigen, der die Behinderung hat, der ihn vielleicht braucht, aber gibt es da nicht eine andere Möglichkeit? Ist es nicht auch eine überzogene Verpflichtung, einem Hund die Disziplin anzueignen, vielleicht die Ausbildung ihm raufzudrücken und ja, im Grunde auch nicht artgerecht zu halten? Oder ist es, wenn du vorhin von Schäferhunden gesprochen hast, sind ja oft auch Schäferhunde, die ja auch so einen Instinkt haben, oder?
Ja, Schäferhunde sind halt zum Beispiel wahnsinnig loyale Hunde, die ja einfach ein wahnsinniges Bedürfnis haben, irgendwas zu tun. Ganz krass sind halt belgische Schäferhunde zum Beispiel. Das sind einfach Arbeitsmaschinen. Wenn man denen nichts zu tun gibt, dann hat man ein Problem. Insofern ist das schon an sich eine gute Sache, wenn die Hunde nicht maßlos überfordert werden. Die Hunde sind ja wirklich ganz, ganz, ganz viel im Einsatz, wenn sie für jemanden wirklich arbeiten, der darauf angewiesen ist. Also es ist durchaus sinnig, Hunde auszubilden, zu was auch immer, wenn man es richtig macht, gekonnt macht, sie aber auch nicht überfordert. Also Hunde zu fordern ist super wichtig und Hunde zu fördern, aber Hunde zu überfordern ist...
Ja, das wäre mein Bedenken in der Richtung, weil man ja auch nicht den Überblick hat darüber, wie es dem Hund geht. Der ist ja dann auch bei demjenigen, bei derjenigen, ne? Das ist so, oder kommt er zeitweise hin?
Nee, also die Hunde werden ausgebildet und leben dann bei den Personen. Das sind dann auch da die Familienmitglieder, die sind halt nur sehr, sehr, sehr beansprucht. Das sind halt Hunde, die den ganzen Tag im Einsatz sind. Und ich glaube, die Leute, die so einen Hund haben und darauf angewiesen sind, lieben ihre Hunde natürlich auch sehr.
Würdest du da vielleicht so weit gehen, dass man so, wie ich das immer wieder mal höre, wenn ich mich mit jemandem so am Stammtisch oder wo auch immer jetzt nicht in so einem Kontext unterhalte, wo es dann darum geht, Mensch vor Tier, dass man dann doch eher sagt, man nutzt die Möglichkeiten des Tieres, die Intention, die Empathie, wenn man so weit überhaupt gehen kann bei einem Tier, ja, macht sich die zunutze. Und dass das eher einen höheren Stellenwert hat.
Wir haben ja Hunde viele Jahrhunderte darauf gezüchtet.
Domestiziert.
Ne? Und sie domestiziert, sie für bestimmte Zwecke ausgebildet. Diese Hunde haben das teilweise so im Blut, diesen bestimmten Zweck zu erfüllen. Mhm. Ich finde es richtig, diese Hunde, die diesen Willen haben, auch irgendwie so auszulasten und ihnen das zu tun zu geben, was ihnen ein Grundbedürfnis ist. Ein Hund, der jahrhundertelang dafür gezüchtet wurde, Grundstücke zu bewachen oder Tiere zu bewachen, der sollte das auch tun dürfen.
Warum ist es so, dass man das immer so versucht, auf sich zu beziehen? Mir geht's ja jetzt in der pandemischen Zeit auch, ich falle dir gerade ins Wort, pardon. Alles gut. Warum geht's mir so? Oder ich kann das genauso verstehen, vielleicht das, mir fehlt die Bühne. Also weißt du, ich bin ja auch über 25 Jahre, habe ich mich selbst domestiziert, mehr oder weniger, indem ich losgezogen bin und die Bühnen der Welt bespielt habe, mit all dem Lebensgefühl, mit was dazukommt, was mir jetzt gerade amputiert wurde. Das ist einfach nicht da. Ich will nicht von Berufsverbot sprechen, aber ist auch nochmal ein anderes Thema. Aber ich spiele es eben auch nach. Ja. Das ist so meine Sozialisierung. Und ähnlich vielleicht so, wenn ich das verstehen
kann. Ungefähr so, Also ich denke, dass, ein...
Könnte auch sein, dass ich gleich anfange zu beißen. Ich bin mir nicht sicher, weil ich so einen Schuss habe.
Also ja, es ist halt wichtig für die Hunde, eine Aufgabe zu haben. Ein Arbeitshund ist kein Haustier. Man kann einen Chihuahua nicht vergleichen mit einer absoluten Sportskanone.
Ja.
Mit einem Hund, der einen Instinkt hat, etwas zu tun. Wir haben zum Beispiel, bei mir auf Arbeit gibt's ganz viele Herdenschutzhunde. Herdenschutzhunde sind in der Regel Riesenhunde, Kangals, Ovchakas, die dafür gezüchtet wurden, in einer Herde zu leben und diese Herde zu bewachen. Das ist nicht wie ein Schäferhund, der die Tiere dann durch die Gegend manövriert, sondern die leben einfach da und beobachten und passen auf, dass der Herde nichts passiert. Diese Hunde haben das so verinnerlicht, dass selbst die Hunde, die bei uns landen,
die, haben's auch
die haben noch nie in der Regel ein Schaf gesehen oder irgendwas. Und diese Hunde können wir nicht so vermitteln wie ein normales Haustier zum Beispiel. Ja. Das macht keinen Sinn, einen Hund mit einem übertriebenen Schutztrieb in eine Wohnung nach Marzahn zu vermitteln. Das wird nicht gut gehen. Das wird mit einem Biss enden. Und einen Biss von einem 70-Kilo-Hund möchte wirklich niemand riskieren, glaube ich. Die haben das in sich drin. Die haben das ganz tief in sich drin. Und wenn sie das nicht dürfen oder nicht können, sind sie einfach nicht glücklich. Und es wird früher oder später zu Problemen kommen. Es gibt immer mal wieder Ausnahmen von der Regel. Es gibt auch hier in Berlin ganz tolle Herdenschutzhunde, die hier auch teilweise total glücklich oder zumindest sehr angepasst sind. Aber es gibt auch genauso viele Hunde, die dann irgendwann Probleme machen.
Sind es auch die Art von Hunde, wo man dann auch sagt, die gehören in die Familie? Das sind so Golden Retriever zum Beispiel. Oder?
Ja, also es gibt Rassen, die dafür prädestiniert sind. Es gibt bei uns auch zum Beispiel ein paar Golden Retriever, die definitiv nicht in Familien gehören. So wie das mit allen Hunden passieren kann, die irgendwie fehlgeprägt sind oder irgendwie genetisch vorbelastet sind. Das gibt's auch. Es gibt Rassen, die oder Farbschläge, das ist auch ein großes Thema. Es gibt Farbschläge, die prädestiniert dafür sind, dass die Hunde einfach geringere Frustrationstoleranzen haben.
Da musst du ganz kurz was erklären.
Interessantes Thema. Es gibt zum Beispiel die Staffies sind ganz, ganz populär in der Farbe Blau, nennt sich das umgangssprachlich. Das ist so ein Silberton.
Ja.
Dieser Farbschlag hat ganz oft einen ganz üblen Beigeschmack, weil diese Hunde einfach, die sind wunderschön, wirklich ganz, ganz, ganz tolle Hunde. Aber diese Hunde haben durch diesen, dieser Farbschlag kommt von einem genetischen Defekt. Und dieser genetische Defekt ist gekoppelt mit einer niedrigen Frustrationstoleranz. Nicht immer, aber oft.
Das wird doch in der Zucht gewollt. Die werden doch dann auch dahin gebracht, oder?
Ein verantwortungsbewusster Züchter züchtet diese Farben nicht. Es gibt auch eine ganz populäre Farbe, die nennt sich Merle. Das sind diese gescheckten, gepunkteten, ganz hübsch anzusehenden Hunde, ganz oft mit zwei verschiedenen Augenfarben. Ganz, ganz modern gerade. Ganz, ganz, ganz ungute Idee. Zwei Hunde zu verpaaren, die zum Beispiel ein Merle-Genträger sind. Sie müssen noch nicht mal diese Farbe haben, sie müssen nur Träger dieses Gens sein. Produzieren ganz, ganz, ganz viel Leid. Produzieren ganz oft extrem behinderte Welpen. Hunde mit deformierten Augen, mit einem nicht richtig ausgebildeten Gehirn, mit Hörschwierigkeiten, Gleichgewichtsschwierigkeiten. Sie sind oft komplett weiß. Ganz ungute Idee.
Wo ist denn da die Grenze, wenn es darum geht, also jemand hat einen Wurf, wir bleiben mal im Tierheim vielleicht so. Gibt es da eine Grenze, gibt es ein Aussondieren, dass man auch darüber entscheidet, die Tiere sind nicht lebensfähig? Dann gibt es dann Entscheidungen, die komplett auszusuchen und zu töten.
Wenn wir jetzt so einen Wurf bekommen würden, wenn die Tiere nicht überlebensfähig sind und sie deutliche Zeichen von Leid zeigen, natürlich werden diese Tiere dann auch euthanasiert. Wenn die Tiere eine Chance auf ein normales Leben haben oder ein halbwegs normales Leben ohne Schmerzen oder gut einstellbar sind mit irgendwelchen Medikamenten, natürlich versuchen wir dann alles.
Dann lässt man sich drauf ein.
Ja,
das wollte ich hören, weil ich hätte mir durchaus mit dem Abstand, den ich habe, vorstellen können, dass man dann einfach aufgrund der Überzahl an Tieren, die ja auch in den Heimen sind, sicher auch bei euch, dass man da irgendwie auch ganz klar eine Linie setzen muss, Linie ziehen muss. Aber
das muss man ganz, ganz individuell auf das einzelne Tier schauen. Wir haben neulich erst einen Fall gehabt von einem jungen Hund. Da kamen wirklich mehrere Tiere zu uns und zwei Hunde waren gelähmt. Einer war komplett gelähmt, konnte nur noch seinen Kopf bewegen und einer war quasi querschnittsgelähmt, der konnte nur noch seinen Hinterteil nicht bewegen. Der Hund, der nur noch seinen Kopf bewegen konnte, hatte keine Lebensqualität. Er konnte sich nicht rühren. Und dieser Hund wurde dann
erlöst.
Genau. Der andere Hund ist mittlerweile auch verstorben, aber wir haben unser Bestes gegeben. Er ist aber aufgrund seiner medizinischen Geschichten einfach euthanasiert worden, nicht weil wir es nicht versuchen wollten.
Was waren eure Versuche? Kennst du aus
Also er hatte dann irgendwann einen Rollstuhl.
Ein Laufgestell.
Genau. Das war tatsächlich auch ein Hund, der nicht in meinem Bereich war, aber es hat sich dann wohl irgendwann Wasser in den Beinen gesammelt und
es also war alles schlimmer, als es eigentlich
alles ist dann ganz dramatisch geworden und dann wurde er auch erlöst. Aber es gab halt auch keine Aussicht auf Besserung. Aber es wurde halt versucht. vor Jahren, da habe ich noch nicht mal da gearbeitet, da gab es mal so einen Fall von so einem alten blinden Hund, der, das fand ich ganz, ganz süß, der anscheinend blind geworden ist und damit nicht so gut umgehen konnte. Mhm. Manche Tiere gewöhnen sich so ein bisschen daran, kennen dann ihre Wege. Und er kam anscheinend nicht so gut damit klar und ist dann halt immer gegen Wände und irgendwo gegengelaufen halt.
Ja.
Und dann haben ihm die Pfleger so ein Gestell gebaut, wie so ein Heiligenschein, ein der um Schutz. Den Hund rumging. Und das hat ihm halt geholfen, dass er halt nicht immer mit einem Gesicht voran gegen die Wand läuft. So eine Sachen kann man natürlich machen, wenn man die Lebensqualität irgendwie verbessern kann. Dann machen wir das
natürlich. Und man spürt es doch auch an den Tieren, ne? Das ist da irgendwie auch so eine Art Glückshormon oder so ein Gefühl an Glück oder ein Lebensgefühl zurückkommt.
Ja, also es kommt.
Oder
bitte. Ja, es ist so individuell. Hm. Es gibt halt Hunde, die, da kann man sich auf den Kopf stellen, die werden im Tierheim nicht glücklich sein. Es gibt Hunde, die kommen super klar, auch mit dem Stress. Es gibt, mein Bruder zum Beispiel hat neulich einen Hund adoptiert von uns, 16 Jahre alt. Kleiner, ganz, ganz süßer Hund.
Ja.
Ganz liebenswert. Und den hat das überhaupt nicht gestört im Tierheim. Der hat da seinen eigenen Bereich gehabt mit seiner Rentnergruppe.
Schön.
Total cooler, liebenswerter Hund. Den wollte ewig keiner, weil er halt schon so alt ist, obwohl der total süß ist. Und der hat sich nicht stören lassen. Der hat dann da gepennt und sein Ding gemacht. Der war zu allen nett und alle waren nett mit ihm. Der ist da gut klargekommen.
Weißt du, was ich schön finde, dass ich mitbekomme, dass du sehr davon auch partizipierst, also nicht nur das Leid siehst, sondern dir die schönen, nicht nur Momente, aber dir die Entwicklungen, die dort auch passieren. Natürlich hat es irgendwann auch den derben Beigeschmack, wenn es zu Ende geht oder wenn andere Katastrophen passieren. Mhm. Aber ich nehme an dir wahr, dass du das so total lebst und die schönen Dinge auch mehr als filterst für dich. Und das ist eigentlich ein guter Vibe, den wir hier mitnehmen können. Dass bei allem Leid und was du im Bereich der Hospizpflege leistest, sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich, da ziehe ich einen großen Hut vor dir. Denn für mich wäre das fast nicht handelbar. Ich glaube, ich würde zu sehr in das Leid reingehen. Ich bräuchte da mehr, deswegen habe ich dich vorhin gefragt, wie du schaffst, mehr Distanz, mehr Zeit für mich, um die Dinge zu verarbeiten. Hängt auch damit zusammen, dass wir ja hier in einem Podcast sind, auch für hochsensible Menschen, die ich nun mal bin, und ich brauche ganz viel Zeit, Dinge zu verarbeiten und ganz viel Zeit, das für mich nochmal zu rekapitulieren. Ne? In puncto Tod und Trauer ist das, wow.
Das ist auf jeden Fall was mir jetzt gerade viel mehr auffällt, oder seit ich im Tierheim arbeite, fällt es mir mehr auf, ist, dass es mich mehr stört. Also es ist natürlich für mich immer traurig, wenn eins von meinen Tieren stirbt. Ich habe die alle lieb und die sind alle toll und die können mir jeden Tag in die Bude scheißen, das ist mir völlig egal. Aber ich finde die alle toll, ich mag die alle gern. Und ich bin froh, dass die einfach ein Zuhause haben. Auch wenn die sich das nicht aussuchen konnten, dass die jetzt bei mir ein Zuhause haben, glaube ich, dass das schon eigentlich immer ganz gut gepasst hat bis jetzt. Und umso mehr fällt mir das auf, wenn ein Hund halt, ich arbeite in einem Hundebereich, wenn da ein Tier stirbt, das kein Zuhause hatte. Das nimmt mich viel mehr mit, als wenn meine eigenen Tiere sterben. Einfach, weil ich den Gedanken so dramatisch finde, dass diese Tiere einfach mehr oder weniger alleine sterben. Also wir sind ja da, wir sind aber auch nicht den ganzen Tag da. Teilweise, wir hatten vor ein paar Monaten Fall, da ist ein Hund halt über Nacht gestorben, da waren wir nicht da. Es war relativ unerwartet, ganz traurig. Und das sind halt teilweise, also manchmal sind das Tiere, die durchaus eine Chance auf ein Zuhause gehabt hätten, wo sich einfach noch keiner gefunden hat.
Erzähl uns mal davon, wie du eine Sterbebegleitung für dich organisierst.
Das ist sehr davon abhängig, was die Tiere haben. Wenn es Tiere sind, die sehr krank sind, dann weiß ich in der Regel schon, wie sie sterben werden, weil einfach das Krankheitsbild das schon vorgibt. Es ist selten mal dann doch was anderes. Mhm. Oder wenn die Tiere schon sehr alt sind und man sich so ein bisschen vorbereiten kann und man merkt, okay, das Tier baut gerade wirklich in einem rasanten Tempo ab, dann kann ich mich darauf vorbereiten. Ich versuche das dem Tier noch irgendwie so schön wie möglich zu machen. Und dann gibt's halt auch mittlerweile, das ist für mich sowas, was ich früher nicht gemacht hätte. Ich gebe jetzt zum Beispiel den Tieren auch mal nicht so teures, hochwertiges Futter, weil sie das in der Regel total gerne mögen. Und das ist dann so ein bisschen wie der Kuchen, den man sich dann doch nochmal
wünscht. Die Lieblingsmahlzeit.
Und dann sollen sie es doch haben.
Na klar.
Damit kann ich ja dann auch nichts mehr rausreißen. So, ich versuche halt da zu sein und ich glaube, ich bin immer so ein bisschen übervorbereitet, weil ich sonst damit auch nicht klarkommen würde. Ich nehme mir das nicht mehr so zu Herzen, wenn ein Tier stirbt. Also ich bin natürlich traurig, aber es ist nicht mehr so schlimm, weil ich mich im Vornherein schon so darauf einstelle, dass dieses Tier sterben wird. Ich habe jetzt meinen Hund seit fast 2 Jahren. Ich hätte niemals gedacht, dass sie noch so lange lebt. Den und seit einfach 2 Jahren denke ich mir immer, das wird nichts mehr. Das geht nicht mehr so weiter. Oder es geht, also es geht ihr ja an sich gut. Sie ist gut eingestellt mit Schmerzmedikamenten und allem, was man so machen kann. Aber in meinem Kopf ist es immer so, okay, sie könnte jeden Moment sterben, jeden Tag wird es wahrscheinlich soweit sein. Und ich bin schon so übervorbereitet darauf, dass es passieren wird, dass mich das gar nicht mehr so krass mitnimmt.
Aber du bist dann schon in der Phase in den letzten Stunden. Dann nimmst du dir auch die Zeit, dass du dann dabei bist, wenn es
für dich auf jeden Fall, wenn es machbar ist, wenn ich es weiß. Mittlerweile lasse ich die Tiere bei mir zu Hause sterben.
Und bist du dann in Stille mit ihnen oder hast du dann ein Ritual? Das war das, was ich am Anfang das so versucht habe.
Kommt
zu
ganz toll auf die Situation an. Also meistens wird das sehr ruhig gehalten.
Vielleicht brauchst du es auch.
Auch für mich, genau. Ich versuche halt, mir nicht anmerken zu lassen, dass ich traurig bin. Und das schaffe ich in der Regel ganz gut. Ich versuche nicht loszuheulen oder irgendwie total aufgeregt durch die Gegend zu rennen, sondern einfach einen ganz normalen Tag zu haben. Und vielleicht noch eine richtig geile Mahlzeit. Also für die Tiere. Und ich glaube, das ist das Beste, was man machen kann. Zumindest hat sich das für mich bis jetzt immer so dargestellt. Ich habe früher tatsächlich, war ich sehr panisch und sehr ängstlich und ich dachte immer, ich reagiere zu früh. Und im Endeffekt hat sich 1-2 Mal tatsächlich herausgestellt, dass ich zu spät reagiert habe. Dass ich ein Tier eigentlich hatte früher erlösen müssen. Und das nimmt mich bis heute auch ein bisschen mit, muss ich sagen. Genau das möchte ich ja vermeiden, dass ein Tier leidet. Früher hatte ich einfach die Erfahrung nicht und ich wusste nicht, woran ich das jetzt genau erkenne, ob das jetzt noch normal ist oder ob das schon Leid ist.
Das heißt also, du entscheidest dann, du hast Medikamente?
Ich bin kein Tierarzt, ich darf sowas nicht machen. Aber ich kann auf jeden Fall einen Tierarzt zu mir nach Hause holen, was für die Tiere in der Regel wesentlich angenehmer ist, als die in eine Praxis zu schleppen, was sie eh nur mit Stress und Unwohlsein und kalt und
Aber super, dass es so geht, das ist doch super. Marie, Wahnsinn, das ist ein Thema, was eigentlich fast keinen Boden hat, aber ich glaube, wir konnten da so ein bisschen sensibilisieren, in diese Richtung mal vielleicht ein Gefühl zu entwickeln, neben all den großen Themen, die natürlich in so einem Podcast keinen Platz finden, wenn wir eine Folge produzieren in der Art. All die Dinge, die einen umtreiben, wenn man darüber nachdenkt, wie Tiere gehalten werden, Tiere nicht geschützt werden, da schließt du ja so einen ganz großartigen Kreis und begleitest Tiere bis zum letzten Tag und darüber hinaus. Dafür meinen großartigen Respekt und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, auch wenn wir uns unter einem anderen Stern kennengelernt haben. Vielleicht finden wir auch da nochmal Zeit, drüber zu sprechen. Das Sternchen der Fotografie, ja, des Modelns und des Fotografierens. Und da hatten wir auch immer einen tollen Draht zueinander. Und ich glaube, nur so können solche Gespräche auch entstehen, dass man so eine Offenheit empfindet oder ein Vertrauen hat füreinander. Insofern ein ganz großes Dankeschön.
Sehr gern. Danke dir. Toll. Es war wahnsinnig schön, mit dir zu reden. Wie immer.
Mein Gast hat ja immer das letzte Wort. Möchtest du noch unseren Hörern, unseren Hörerinnen etwas mit auf den Weg geben?
Ich möchte einfach ein bisschen Klarheit dafür schaffen, dass es eigentlich was ganz Normales ist, sich auch vielleicht für ein älteres Tier mal zu entscheiden oder für ein Tier, das vielleicht schon Baustellen hat. Nicht, weil es so eine noble Geste ist, sondern weil es was ganz Normales ist. Weil jedes Tier irgendwann alt wird und weil es einfach überhaupt kein Mensch, kein Tier, niemand verdient hat, am Ende allein zu sein. Das ist eigentlich der Grund, warum ich das mache. Und warum es eigentlich viel mehr Menschen machen sollen.
Ich danke dir. Vielen Dank, dass du da warst. Tschüss.
Danke dir.
Katerfrühstück, der Gedankenpodcast, nicht nur für wilde Freigeister, für kreative, hochsensible und heute besonders für Liebhaber der vier Pfoten. Vielen Dank, Marie Herbst. Mir war es mehr als eine Freude auf jeden Fall. Es gab mir unglaublich viel Input, hat mein Herz und ich hoffe auch deins dafür geöffnet, deutlicher mal hinzuschauen, wie es den Tieren um einen herum geht und vielleicht doch mal drüber nachzudenken, dass es neben den eigenen Sorgen auch, ja, Existenzen, Kreaturen gibt, in dem Falle unsere Haus. Tiere, die Vierbeiner, die überhaupt keine Lobby haben. Ich habe deutlich bei Marie Herz und Liebe wahrgenommen für ihre Arbeit, ihren Umgang mit den Vierbeinern, die sie mit Liebe und Sanftheit begleitet und ihnen auch den letzten Wunsch abliest. Ich finde das nachhaltig unglaublich interessant. Alle Informationen findest du nach wie vor auch in den Shownotes, den Link auch zu Marie. Heute mal der konkrete Imperativ: Folge, Daumen hoch und Spende. Vielen Dank, dass du dabei warst.
In der kommenden Folge treffe ich mich mit einer Bloggerin, sie ist aus Berlin. Felicity Kay ist ihr Name und sie hat einen eigenen Blog mit dem Namen Love Is. Das lässt viel Platz und Freiraum auch für uns, über ihren Blog, der in Englisch ist, zu sprechen. Wir sind hier aber in Deutsch. Wir werden ein wenig über das ausgelatschte Thema der Selbstliebe sprechen, aber ich hoffe, es wird auch frisch. Ich bin gespannt. Sei du gespannt. Ich wünsche dir eine schöne Zeit.